HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Keppeler und Mariella Milkova. Sein Metier sind Zahlen, Umfragen und Prognosen. Stefan Merz ist Politikwissenschaftler und Direktor Wahlen bei Infratest DIMAP. Das Institut ermittelt für die ARD regelmäßig den Deutschlandtrend. Wahlforscher wie Merz haben zurzeit Hochkonjunktur. Es vergeht kaum eine Woche ohne neue Umfragen und Trends zur Bundestagswahl. Allerdings haben die Demoskopen in der Vergangenheit öfter mal daneben gelegen. Denn offenbar entscheiden sich immer mehr Wählerinnen und Wähler erst ganz kurz vor einer Wahl, wo sie ihr Kreuzchen machen und ob überhaupt. Wir wollen von Wahlforscher Stefan Merz wissen, wie zuverlässig sind eigentlich Umfragen und Prognosen, wie arbeitet er und wie geht er um mit dem angekratzten Image der Demoskopen? Jetzt in HR Info das Interview.
Stefan Merz, wenn Sie auf den 24. September blicken, also den Tag der Bundestagswahl, welche Gefühle kommen da in Ihnen hoch, wenn Sie daran denken?
Oh, das wird ein aufregender Tag. Da bin ich von frühmorgens auf den Beinen und es wird eine lange, lange Nacht werden, weil bei der Bundestagswahl das Endergebnis ja immer erst um 2 Uhr nachts oder um 3 Uhr nachts feststeht. Es wird ein aufregender Tag für mich.
Ist das sowas wie für den Pfarrer der Heiligabend, der wichtigste Tag des Jahres, oder vielleicht für Polizisten sowas wie der G20-Gipfel, so eine nervenaufreibende Sache?
Ja, das kann man schon so sagen. Also Wahlabende sind generell für mich oder für uns so, ja, so eine heilige Messe, kann man schon sagen, ja.
Wie läuft das denn dann praktisch für Sie und Ihre Mitarbeiter an diesem Wahltag ab? Also stehen Sie da schon um 6 Uhr morgens auf oder kommen Sie später ganz gemütlich, weil Sie müssen ja warten bis 18 Uhr?
Nein, also tatsächlich von unseren Mitarbeitern, die ersten, sind tatsächlich sehr, sehr früh auf den Beinen, weil wenn die Wahllokale um 8 Uhr öffnen, dann sind die ersten Mitarbeiter von uns tatsächlich auch schon vor Ort. Weil wir ja den ganzen Tag über bitten, in ausgewählten Wahllokalen, bitten wir ja die Wähler, wenn sie rauskommen, dass sie bei uns nochmal ein kleines Kreuzchen machen, was sie gerade eben gewählt haben. Und es ist wichtig, dass wir da eben schon ab morgens um 8 vor Ort sind.
Man muss wahrscheinlich jetzt dazu sagen, diese Prognose am Wahltag direkt um 18 Uhr, das ist ja ganz was anderes als die Umfragen, die man vor einer Wahl macht. Was unterscheidet sich da?
Nun, das eine ist mal diese Umfragen vor der Wahl. Das sind jetzt verglichen mit dem Wahltag sind es eher kleine Befragungen. Da werden in der Regel telefonisch 1000 oder 1500 Bürger im Vorfeld befragt, wie sie denn wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Wahl wäre. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn sie am Wahltag direkt die Leute befragen, unmittelbar nachdem sie gerade ihr Kreuz gemacht haben, was haben sie denn jetzt gerade eben gewählt? Da ist unmittelbar der Akt und das ist natürlich ganz was anderes und deswegen sind diese Prognosen am Wahltag um 18 Uhr auch viel genauer als irgendwelche Vorwahlumfragen, die ja gar keine Prognosen sind, sondern nur die Stimmung zum jeweiligen Zeitpunkt eben messen.
Aber man sagt Ihnen ja dann oft trotzdem, naja, Sie haben gesagt, die CDU wird so und so viel Stimmen kriegen und die SPD wird so und so viel Prozente bekommen. Das haben Sie ja falsch vorausgesagt. Wie reagieren Sie darauf, wenn man Ihnen das so vorhält?
Ja, das kriegen wir tatsächlich nach jeder Wahl gesagt, egal wie die Zahlen sind, kriegen wir das zu hören. Nein, aber es ist, wir weisen darauf immer wieder hin und auch die ARD macht das. Das ist ganz wichtig, diese Erhebungen vor der Wahl, die messen die Stimmung zum jeweiligen Zeitpunkt. Da ist noch Wahlkampf, da können noch Dinge passieren. Sie wissen nicht, wie die Leute, gehen sie jetzt wirklich zur Wahl, gehen sie nicht. Das wissen sie nicht und deswegen sind solche Vorwahlumfragen, können keine Prognosen sein für den Wahlausgang.
Jetzt könnte man ja meinen, Infratest DIMAP, das ist wie viele andere Wahlforschungsinstitute ja so ein reines Recheninstitut. Also da werden irgendwo in eine Maschine Zahlen reingegeben, Ergebnisse, die sie rausgefunden haben und am Ende kommt eine knackige Zahl raus. Sie haben aber uns eben im Vorgespräch gesagt, dass es teilweise dann am Ende ganz anders abläuft, dass in den letzten Minuten vor dieser 18-Uhr-Prognose einige wenige ihrer Leute dann zusammensitzen und wirklich knobeln.
Ja, der Punkt ist, es geht ja, natürlich haben wir mathematische Modelle, sehr ausgefeilte, aber wir haben nicht eine Zauberformel, in die sozusagen alles eingegeben wird und dann wirft der Computer eine Zahl aus, sondern es sind ganz verschiedene Modelle. Und dann ist es was von ganz viel Erfahrung einfach abhängt, wo man glaubt, wohin die Reise eher geht.
Wie viele Wahlen haben Sie schon auf dem Buckel?
Auch bei mir persönlich, ich schätze mal so 50 Stück vielleicht. Ja, kommt wahrscheinlich hin, ja.
Wie wird man eigentlich Demoskop, Stefan Merz? Wieso sind Sie Demoskop, also Wahlforscher geworden? War das eher, dass Sie so ein mathematischer Typ sind oder interessieren Sie sich mehr für Politik? Was war der Ausschlag dafür, dass Sie diese Richtung in Ihrem Leben, diese berufliche Richtung eingeschlagen haben?
Wahrscheinlich beides. Zu Schulzeiten oder so. Also ich hatte jetzt nie Berührungsängste mit Zahlen. Mathematik war jetzt eher ein Fach, das mir leicht gefallen ist. Aber jetzt von den persönlichen Interessen war jetzt nie, dass ich mich jetzt für Mathematik als solches begeistern konnte. Politik war schon bei uns immer Tagesgespräch oder auch bei Familienfesten oder so. Das war selbstverständlich, dass man da drüber diskutiert hat. Von daher auch am Wahlabend Fernsehen schauen, selbstverständlich. Und ich fand das als Kind auch schon immer spannend, wie die das da um 18 Uhr machen, dass die da irgendwie schon die Balken und schon alles wissen, wie alles ausgegangen ist. Fand ich als Kind schon spannend. Also war jetzt nicht unbedingt, dass ich deswegen unbedingt jetzt Politik studiert habe oder so, aber spannend fand ich das als Kind.
Sie haben uns eben erklärt, am eigentlichen Wahltag, da haben Sie ja die Menschen, die Sie befragen, vor sich. Wie machen Sie das bei Umfragen, die vorab stattfinden? Da müssen Sie ja erst die Menschen finden, die Sie befragen können. Wie kommen Sie an die ran?
Nun, gibt ganz verschiedene Verfahren. Das Klassische jetzt bei so einem Deutschlandtrend sind diese telefonische Befragungen. Man generiert zufällige Telefonnummern, damit man eben alle Menschen mit Telefon die Chance haben, in so eine Befragung zu landen. Wichtig ist auch dann immer nochmal, dass sie auch, wenn sie die Leute am Telefon haben, dann ist auch nicht immer selbstverständlich, dass sie das Interview mit dem führen, der direkt das Telefon abnimmt, sondern dann machen sie auch nochmal im Haushalt, wenn es ein Mehrpersonenhaushalt ist, eine zufällige Auswahl. Das ist ganz wichtig, dass der Zufall sozusagen seinen Raum hat, sonst werden die Ergebnisse am Ende nicht repräsentativ. Und mittlerweile gibt es eben viele Leute, die keinen Festnetzanschluss mehr haben. Und deswegen telefonieren wir seit einigen Jahren auch mobil, also rufen auch auf Handys an. Das ist praktisch etwas komplizierter, weil sie einfach vorher nicht wissen, wo die Menschen wohnen. Sagen wir so, das erhöht den Aufwand. Sie haben mehr Arbeit damit, aber am Ende erfahren Sie das ja im Gespräch dann. Sie fragen, wenn wir mobil anfragen, fragen wir auch, wohnen Sie in Hamburg oder wohnen Sie in Bayern? Und dann können Sie das anpassen.
Ich möchte nochmal auf die Zahl zurückkommen, die Sie eben genannt haben. Ungefähr 1000 Menschen werden befragt. Wir sind in Deutschland etwas über 60 Millionen Wahlberechtigte. 1000 müssen Sie auswählen, damit die Auswahl repräsentativ ist. Wie stellen Sie sicher, dass diese 1000 wirklich die anderen 60 Millionen darstellen?
Also das Wichtige ist tatsächlich, dass Sie dem Zufall Raum geben. Wenn wirklich alle die Möglichkeit haben, an den Befragungen, also durch das Verfahren teilzunehmen, wenn sie den Zufall nicht verfälschen, zum Beispiel, weil sie immer den Ersten nehmen, der das Telefon abnimmt, das dürfen sie eben gerade nicht, dann schaffen sie das, dass diese Auswahl repräsentativ ist.
Stefan Merz, Direktor Wahlen bei Infratest DIMAP, in hr-info das Interview. Zum Stichwort dem Zufall Raum geben, haben wir jetzt unsere Interviewbox mitgebracht. Die füllen wir für jeden Interviewgast mit einer gewissen Überraschung. Sie dürfen jetzt mal die Kiste, ich reiche sie immer rüber.
Ich bin gespannt.
Dürfen mal öffnen und gucken, was da drin ist
für
Sie.
Was der Zufall für mich bereit hat.
Genau.
Ah.
Und vielleicht erstmal die beiden Tütchen rausholen.
Ich ahne, es geht um Farbenspiele.
Sagen Sie mal, was Sie da vorfinden.
Bunte Gummibärchen. Und bunte Schlümpfe.
Genau. Und
ich ahne.
Vielleicht können wir die Kiste mal an die Seite stellen, damit Platz ist.
Ja.
So, hier habe ich einen Teller. Vielleicht können wir die Tütchen mal aufmachen.
Ja.
Machen wir erstmal die Gummibärchen auf.
Das wird hier ein Statistikseminar, ich sehe schon.
Was könnte das denn mit Ihnen zu tun haben, bunte Gummibärchen? Sie haben schon eben gesagt, Farbstatistik.
Ja, also entweder geht es jetzt um die Parteifarben oder es geht tatsächlich um die Zusammensetzung, wenn man aus einer Tüte greift, wie der Zufall die Farben gibt.
Kennen Sie das Gummibärchen-Orakel zufälligerweise?
Es ist, glaube ich, ein Buch, ne?
Ja, das ist ein Buch von Dietmar Bittrich und das ist auch ein Partyspiel für Silvester. Ja. Also da muss man dann mit verbundenen Augen Gummibärchen ziehen und anhand der Farben kann man angeblich sagen, was das nächste Jahr alles so bringt. Ja. Wir machen jetzt mit Ihnen natürlich keine Zukunftsvoraussagen mit Gummibärchen. Das wäre viel zu platt. Aber man kann damit tatsächlich, mein Kollege Christoph Kepler macht das schon ganz akribisch, Koalitionsmöglichkeiten legen.
Ja,
Christoph.
Ja, was ich also hier mache, ich nehme die Gummibärchen und habe da ein rotes, ein gelbes, ein grünes nebeneinander gelegt. Zwei rote, ein grünes, ein schwarzes, ein gelbes. Man kann auch ein schwarzes, ein gelbes, ein grünes daneben legen. Die blau-weißen Schlümpfe, das ist ja die AfD, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr, denn mit denen will ja eh keiner koalieren. Also als Demoskop machen sie Umfragen. Sie reden ja dann auch darüber oder versuchen dann rauszufinden, welche Koalitionsmöglichkeiten am wahrscheinlichsten sind. Wenn wir jetzt da drauf gucken, ich habe noch nicht alle gelegt, welche davon halten Sie denn für am wahrscheinlichsten?
Naja, das wird natürlich abzuwarten sein, wie das Wahlergebnis ist. Und der Punkt ist ja, dass sozusagen bei den Prozenten sich möglicherweise wenig tut und trotzdem kann es die Koalitionsmöglichkeiten stark verändern. Aber ja, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, für die eine reicht es nicht oder für die andere reicht es, das ist zu früh. Also natürlich wird es für eine große Koalition reichen, aber ja,
es zeichnet sich noch nichts ab.
Naja, nach den aktuellen Zahlen, die wir im Augenblick haben, ist eigentlich die Große Koalition das Wahrscheinlichste, dass es tatsächlich auch zu einer Fortsetzung kommt. Natürlich, Jamaika wäre möglich, aber ob sich da die politischen Akteure, de facto ist es eine Vier-Parteien-Koalition, wenn die CSU noch separat zählt, das ist dann eine Frage, die ist nicht von den Demoskopen zu beantworten, sondern ja von den politischen Akteuren.
Ich habe das Gefühl, Sie weigern sich zu orakeln.
Ja, das da haben Sie recht.
Gummibärchen-Orakel. Und Sie als Demoskop wollen, glaube ich, mit exakten Zahlen arbeiten.
Wir konnten Sie nicht aufs Glatteis kriegen.
Dass Sie orakeln oder würfeln, das wirft man Ihnen als Meinungsforscher jetzt nicht unbedingt vor, aber trotzdem gibt es immer sehr, sehr viel Kritik an dem, was Sie tun, weil Demoskopen in der letzten Zeit, sagt man, öfter mal daneben gelegen haben. Also Trump, seinen Wahlsieg in den USA, den haben angeblich oder tatsächlich die Demoskopen nicht so richtig vorausgesagt. Oder den Brexit, da sagt man auch, das sei nicht vorausgesehen gewesen. Oder auch das Abschneiden der SPD im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein ist falsch vorausgesagt worden. Wie reagieren Sie darauf, wenn man das zu Ihnen sagt?
Na, da gibt's viele verschiedene Punkte, die man da erwähnen muss. Das erste Mal zunächst mal, dass eben diese Vorwahlumfragen keine Prognosen sind. Das haben wir schon gestreift. Das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Wenn Sie, ich sage jetzt mal auch Stichwort Brexit, wenn Sie ein paar Tage vor der Wahl eine Umfrage haben, wo es heißt, 41% sind für den Brexit, 43% sind fürs Bleiben und die anderen haben sich noch entschieden, dann ist das keine Prognose, dass die Briten in der EU bleiben. Also da man muss sehr aufpassen, dass man diese Befragung nicht unsachgemäß interpretiert. Und ähnlich auch bei Trump. Ja, die Umfragen haben Trump etwas unterschätzt. Nichtsdestotrotz, landesweit war Clinton auch deutlich besser als Trump. Also die jetzt im historischen Vergleich lagen die Umfragen in den USA nicht schlecht. Das Problem ist, dass aus diesen Umfragen Ableitungen gemacht wurden, die im amerikanischen Spezialfall mit diesem komplizierten Wahlrecht sachlich nicht angemessen waren.
Ich sage mal jetzt was ganz Böses. Ich weiß, dass Sie da dann ein klein bisschen sauer auf mich sein werden. Aber zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2005, da haben viele gesagt, der Schröder, der schafft das nicht mehr. Die SPD ist abgeschrieben. Die Merkel hat auf jeden Fall die Wahl gewonnen. Es wird schwarz-gelb kommen. Und so ist es ja nicht gekommen, auch wenn dann danach Merkel Kanzlerin wurde. Aber schwarz-gelb war verhindert worden und die SPD hat ja viel, viel besser abgeschnitten, als Sie die Demoskopen vorausgesagt haben. Wie reagieren Sie darauf?
Ja, das stimmt und stimmt nicht. Also teils, teils. Das ist ein schönes Beispiel, weil das tatsächlich so ein Fall war, dass manchmal auch, was die Demoskopen sagen, nicht wahrgenommen werden will. Also damals war es tatsächlich so, sowohl ARD als auch ZDF haben in ihrer letzten veröffentlichten Umfrage 10 Tage vor der Wahl gesagt, Schwarz-Gelb hat keine Mehrheit. Das einzige Rechenmodell, das noch möglich ist, ist die Große Koalition. Aber offensichtlich, weil das niemand damit gerechnet hat, wurde das einfach ausgeblendet. Natürlich kam dann noch dazu, die CDU hat etwas schwächer abgeschnitten, die FDP hatte profitiert, dass sozusagen auch in den Lagern sich etwas verschoben hat im Gegensatz zu den Umfragen. Aber dass es für Schwarz-Gelb nicht reicht, haben beide großen Institute genauso in ihren Stimmungsmessungen vorher gehabt.
Sie haben ja auch immer ein Beweisvideo in der Tasche.
Ja.
Oder? Falls ja, da mal irgendwelche Vorwürfe wieder kommen.
Mittlerweile nicht mehr, weil es schon länger her ist. Aber das hatte ich eine Zeit lang tatsächlich bei Vorträgen oder so dabei, wo ich dann tatsächlich dieses Tagesthemenvideo gezeigt habe. Und da war das Erstaunen immer groß, weil irgendwie haben das die Leute ausgeblendet.
Da fühlten Sie sich aber in Ihrer Demoskopen-Ehre ein wenig gekränkt, oder?
Ja, so ein bisschen schon. Ne? Also das gehört dazu. Das ist Teil, ich sage es mal so, das ist Teil des Jobs, dass man sich nach der Wahl erklären muss. Aber es ärgert einem dann schon, wenn man sich für was erklären muss, was ja, wo die Sachgrundlage einfach fehlt. Ne?
Wir haben noch was für Sie in der Interviewbox. Greifen Sie mal rein.
Aha. Okay, das ist ein Beutel, wo was drin ist. Da muss ich jetzt mal aufmachen. Oh, ein Mikro. Ein HR-Info-Mikro.
Genau.
Ja. Ja, ein Mikrofon, das brauchen wir als Journalisten, als Hörfunkjournalisten, um rauszugehen auf die Straße, um Umfragen zu machen. Und wir haben unseren Reporter mal rausgeschickt und er hat die Menschen gefragt, was halten Sie von Umfragen vor einer Wahl?
Eigentlich überhaupt nicht viel. Ich glaube, dass die Leute sich da doch zu sehr beeinflussen lassen und dass es auch schwierig ist für Parteien, die dann weiter unten angesiedelt sind, hochzukommen, weil die Leute sich dadurch dann immer bestätigt fühlen, dass bestimmte Parteien hohe Prozentpunkte bekommen.
Ich finde es ehrlich gesagt wenig sinnvoll, weil ich glaube, dass sich viele Leute daran orientieren und sich in ihrer Meinung da auch ein bisschen beeinflussen lassen, ehrlich gesagt.
Ganz schwieriges Thema. Ich denke, dass man damit nicht feststellen kann, weil es keine repräsentativen Umfragen sind, weil zu wenig Leute und nicht der Querschnitt der Bevölkerung befragt wird.
Ja, die kommen sich normalerweise sparen, weil das hat noch nie hingehauen. Oder so 99% nicht.
Ich finde es in Ordnung, weil man gerne mal wissen möchte, wie die Bevölkerung so denkt.
Also ich muss jetzt gerade mal beschreiben, als Sie die Umfrage angehört haben, da haben Sie doch etwas nervös hier oben an Ihrem Hals genestelt. Also irgendwie hat man schon gemerkt, so eine leichte Anspannung war schon da. Auch wir können Umfragen machen, haben Sie jetzt gerade gemerkt. Es war allerdings wirklich nur eine positive Stimme dabei. Sonst gab es viel Kritik und unser Reporter hat uns zurückgemeldet, es sei fast unmöglich gewesen, wirklich jemanden zu finden, der was Positives gesagt hätte über Wahlumfragen, sondern die meisten Leute, die er getroffen hat, die haben Spaß gehabt, Demoskopenbashing zu betreiben. Wie gehen Sie denn damit um, mit dem, was Sie da gerade gehört haben?
Na gut, zum ersten Mal freue ich mich über die letzte Äußerung natürlich. Nein, ich glaube schon, dass es tendenziell eher so eine Art Grundbedürfnis des Menschen sind. Neugierig, Menschen wollen wissen, was denken andere Menschen. Und ich glaube, dass da Umfragen schon ein sehr wichtiger Punkt sind. Vielleicht ist das Problem diese starke Fokussierung auf die Sonntagsfrage. Ne? Da kann man natürlich schon fragen, ja, was macht es für einen Sinn, irgendwie jetzt genau Prozente 6 Wochen vor der Wahl festzulegen? Aber bei Umfragen passiert ja immer sehr viel mehr. Also im letzten Deutschland-Trend ging es zum Beispiel darum, was halten die Menschen denn von dem Dieselgipfel? Ist denn das die richtige Schwerpunktsetzung zwischen Arbeitsplatz und Gesundheitsschutz? Also da gibt es sehr, sehr viel mehr und ich glaube schon, dass das viele Bürger interessiert. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, gerade auch in den heutigen Zeiten, wenn Sie an die ganzen Filterblasen denken und so weiter, ist es gerade wichtig, da einen Schritt zurückzugehen und sozusagen über alles, was sind denn so die Meinungen insgesamt in der Bevölkerung? Also ich glaube schon, dass da Umfragen einen wichtigen Beitrag zu leisten können.
Gibt es ein legitimes Interesse für die Wähler, sich vorab zu informieren, also solche Umfragen zu hören, weil sie dann je nachdem vielleicht auch sich bei der Wahl dann anders entscheiden könnten, wenn sie also hören, okay, die FDP liegt bei 4%, dann gebe ich denen lieber mal ein paar mehr Stimmen, dann wähle ich die lieber, damit sie reinkommen, oder ich wähle sie gerade nicht, weil sie keine Chance haben?
Also ich wage zu bezweifeln, dass das sehr viele Menschen mit genau dieser Fragestellung machen, aber selbstverständlich ist das legitim. Ne? Ich halte das für berechtigt, genauso wie man sagen kann, ich lese Zeitungsartikel, um mich irgendwie über Meinungen zu informieren. Genauso finde ich legitim. Und ich würde mich schon sehr freuen, wenn auch in der Öffentlichkeit auch mehr über die anderen Fragen jenseits der Sonntagsfrage berichtet würde. Sehr wohl.
Vielleicht machen wir es mal ganz konkret mit ein paar ganz kurzen und knappen Thesen, die wir Ihnen jetzt sagen wollen. Und Sie müssen darauf antworten mit stimmt oder stimmt nicht. Ich fange mal mit These 1 an. Umfragen beeinflussen den Wahlausgang. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt in dem Sinne, dass alles, was in der Zeitung steht oder im Fernsehen kommt, in der öffentlichen Diskussion Wahlergebnisse beeinflusst, ja.
These 2. Politiker treffen ihre Entscheidungen nach Umfragen. Stimmt oder stimmt nicht?
Schwer zu sagen. Also sicherlich spielt das eine Rolle. Ich glaube aber, dass diese Vorstellung, ich sitze vor einer Entscheidungsfrage und dann mache ich mal eine Umfrage und dann hänge ich meine Fahne in den Wind, glaube, dass das viel zu vereinfacht ist. Aber ich glaube schon, dass Politik grundsätzlich auch, was denken die Bürger, berücksichtigen bei ihren Entscheidungen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis zu einem gewissen Punkt finde ich das auch gut so. Ne?
Aber genau das macht Angela Merkel. Man hat ja, es ist ja berichtet worden, dass sie sehr, sehr viel Geld ausgibt für Umfragen, um zu erfahren, was die Bürger denken. Und oft richtet sie ihre Entscheidungen, sagt man, auch danach aus.
Das finde ich ja durchaus legitim. Also ich meine, die Politiker sind ja da, die Bürger zu vertreten. Ich denke nur, der simple Mechanismus, okay, also die Mehrheit will das und deswegen mache ich das jetzt. Also das sieht man auch an Angela Merkel, dass gerade das auch nicht funktioniert. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Ehe für alle nehmen, da gab es schon seit Jahren, gab es da klare Mehrheiten in der Bevölkerung dafür und sie hat sich immer dagegen gewehrt. Also so einfach ist der Mechanismus nicht.
These 3. Parteien können sich genehme Umfragen kaufen. Stimmt oder stimmt nicht?
Bei uns nicht.
Aber manchmal ist es doch so, dass Parteien Umfragen bei Instituten in Auftrag geben und die Ergebnisse sollen dann auch so ausfallen, wie es genehm wäre, also, oder?
Wir arbeiten nur für Medien und nicht für Parteien und von daher müssen Sie das die Institute fragen, die solche Studien machen.
H-Info, das Interview mit Stefan Merz, Direktor Wahlen bei Infratest DIMAP. Herr Merz, Sie sind ja auch selbst Mensch, selbst ein ganz normaler Wähler irgendwo auch. Lassen Sie sich von Umfragen beeinflussen, die anderen dann machen?
Sie meinen jetzt in der persönlichen Wahlentscheidung? Mhm. Nein. Also ich finde das hochspannend. Ich interessiere mich natürlich dafür, nicht nur aus beruflichem Interesse, sondern auch persönlich. Aber ich grundsätzlich gehe ich nach meinen politischen Interessen und meinen politischen Zielen und da brauche ich keine Umfrage für.
Haben Sie persönlich schon entschieden, wo Sie am 24. September Ihr Kreuzchen machen werden?
Es würde mich überraschen, wenn ich es woanders machen würde, als ich im Moment davon ausgehe. Aber entschieden ist es erst am Wahltag, wenn man das Kreuzchen macht. Oder bei mir ein paar Tage vorher, weil ich wahrscheinlich Briefwahl machen werde.
Sie fragen ja die Leute nicht nur, welche Partei sie wählen wollen, sondern sie fragen ja auch bestimmte Themen ab. Sie hatten es eben schon angesprochen, Dieselgate. Können Sie jetzt schon sagen, ob es ein zentrales Thema gibt, das die Bundestagswahl diesmal bestimmen wird?
Nein, das kann man so, denke ich, jetzt noch nicht sagen. Erstens ist einfach noch Raum für Dinge, die passieren können. Wir haben das ja in der Vergangenheit oft erlebt. Der Irakkrieg damals oder die Oderflut, es kann also kurzfristig durchaus Ereignisse passieren, die den Wahlkampf prägen. Im Moment ist das ja auch noch ein relativ ruhiger Wahlkampf. Also was wir im Moment sehen, ist, wenn man die Bürger fragt, was ist denn für sie im Moment das Thema, was die Politik am dringendsten angehen muss, dann ist das nach wie vor das Thema Flüchtlinge und Integration. Das ist nach wie vor auf Platz 1. Ob das so sein wird bis zum Wahltag, muss man abwarten.
In den letzten Jahren ist die Zahl der Briefwähler ja immer stärker angestiegen. Wenn ich jetzt mein Kreuzchen mache und gebe meine Stimme schon ab per Briefwahl und in den nächsten Wochen ändert sich noch was und ich ärgere mich dann, ach nee, jetzt hätte ich eigentlich doch gern lieber die andere Partei gewählt. Wie sehr beeinflusst das denn das Wahlergebnis und wie sehr ist das für Sie ein Problem, zum Beispiel um am Wahltag dann eine exakte Prognose zu machen?
Ja, das ist für uns, wir müssen den Effekt halt einschätzen. Also der Wähler hat leider Pech. Also man kann nicht seine abgegebene Stimme wieder zurückfordern und nochmal anwählen. Also das muss man sich überlegen. Wenn man das Kreuz gemacht hat und abgegeben hat, dann war das die Entscheidung. Für uns ist es natürlich tatsächlich beim Erstellen der 18-Uhr-Prognose am Wahltag ist es ein Thema, dass eben Briefwähler in Tendenz schon vor einiger Zeit ihr Kreuz gemacht haben. Und dann, wenn eben gerade solche kurzfristigen Effekte in der Wahlwoche zum Beispiel stattfinden, das ist natürlich was bei den Briefwählern dann nicht mehr abgebildet ist. Da ist dann das Fingerspitzengefühl bei unseren Experten gefragt.
Herr Merz, am Anfang dieses Interviews haben wir mit Ihnen darüber gesprochen, dass der Wahltag am 24. September für Sie ja ein ganz besonderer Tag ist. Haben Sie vielleicht irgendein Ritual an diesem Tag, um gelassen zu bleiben? Essen Sie vielleicht Gummibärchen, um zu unserem Gummibärchen-Orakel zurückzukommen oder Schokolade? Oder gibt es irgendein Ritual?
Ja, also Ritual würde ich jetzt nicht sagen, aber der Gummibärchenverzehr ist tatsächlich relativ hoch am Wahlwochenende, aber völlig unabhängig von den Farben.
Dankeschön, Stefan Merz, Direktor Wahlen bei Infratest DIMAP. Alle Infos zur Sendung und dem Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit
Christoph Keppeler
und Mariella Milkova.